HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Hallo. Während Corona sind Virologen so sehr gefragt gewesen wie nie zuvor, auch in Hessen. Und sie gehörte auch dazu, nämlich Sandra Ziesek erklärte uns oft die Welt der Viren. Das hat sie auch mit ihrem Berliner Kollegen Christian Drosten im ARD-Podcast Das Coronavirus-Update gemacht. Sandra Ziesek ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Frankfurter Uniklinik. Nicht zuletzt dafür erhält Ziesek jetzt in Wiesbaden das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Stefan Hübner stellt die geehrte Forscherin vor.
Je mehr sich das Coronavirus ausbreitete, desto mehr wollten die Menschen darüber wissen. Der Podcast Das Coronavirus-Update vom Norddeutschen Rundfunk wurde dafür viele zur wichtigen Informationsquelle. Eine seiner prägenden Stimmen, Sandra Ziesek, Professorin für Virologie an der Uni Frankfurt.
Naja, ich habe mal mit dem Podcast begonnen, weil ich einfach meinen Beitrag leisten wollte und den Menschen, ja, die nicht Medizin oder Biologie studiert haben, einfach ein bisschen Orientierung geben wollte. Und das ist, sehe ich immer noch als meine Hauptaufgabe im Podcast. Und eigentlich hat sich dadurch kaum etwas verändert. Also ich sehe das sehr getrennt von meinen anderen Tätigkeiten und habe mich dadurch auch nicht verändert oder so zum Beispiel.
Wohl aber musste sie feststellen, dass nicht alle wissenschaftliche Erkenntnis konstruktiv und sachlich betrachten. Wiederholt wurde Ziesek Ziel von Anfeindungen und Sticheleien. Diese Erfahrungen berührten sie zutiefst.
Ich habe echt großen Respekt vor Leuten wie zum Beispiel Politikern, die ja andauernd in der Öffentlichkeit stehen, wie die damit umgehen. Denn es hat natürlich schon Einfluss aufs Privatleben und persönlich lernt man schon da viel draus und wird doch vorsichtiger und zurückhaltender, was man so sagt, zu wem und wann. Und insgesamt geht für mich dann so ein bisschen die Leichtigkeit in der Öffentlichkeit natürlich verloren.
Insofern verdient ihr Mut Anerkennung, sich allen Hindernissen zum Trotz weiter der wissenschaftlichen Aufklärung zu widmen. Dabei baut die 1978 in Goslar geborene Medizinerin auf ein breites fachliches Fundament. Speziell fasziniert sie das Zusammenspiel von Forschung und klinischer Behandlung.
Wenn Sie in der Klinik bestimmte Probleme erkennen oder sich fragen, warum ist das so, und dann das in der Forschung untersuchen können, das finde ich auch immer sehr interessant und schön.
Diese Haltung beflügelte sie bereits bei ihren Forschungen zu Therapien für Hepatitis C und dann natürlich auch bei der Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Dass Corona-Patienten andere auch dann anstecken können, wenn sie selbst symptomfrei sind, das ist eine Erkenntnis, die auf die Forschungen von Sandra Ziesek zurückgeht. Wobei auch sie zunächst nicht abschätzen konnte, wie groß die Pandemie werden würde.
Am Anfang war ja die Gefahr für Deutschland auch eher als gering eingestuft worden vom RKI. Und ich denke, so richtig bewusst ist es uns erst geworden, als wir die ersten Fälle hier in Frankfurt hatten. Und da ist uns bewusst geworden, dass das doch ein größeres Problem werden wird.
Ein Problem, zu dessen Lösung sie so viel beigetragen hat, dass sie dafür bereits vielfach geehrt wurde. Als Löwe-Spitzenprofessorin des Landes Hessen erhält sie bis 2026 zusätzliche 1,4 Millionen Euro Forschungsgelder. 2021 war sie für ihre Verdienste während der Pandemie eine Trägerin des Hessischen Kulturpreises. Und nun kommt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse hinzu.
Als Wissenschaftlerin gibt mir das dieser Erfolg Elan und Schwung und Motivation, weiter zu forschen und da hoffentlich auch einen Beitrag leisten zu können für zukünftige Pandemien.
Das Bundesverdienstkreuz für Sandra Ziesek, die Virologin aus Frankfurt. Stefan Hübner hat sie uns vorgestellt. Wenn über den Fachkräftemangel diskutiert wird, dann wird immer auch schnell darüber geredet, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Wenn aber dann jemand hier aus dem Ausland arbeiten möchte, scheitert er oft an der hessischen Bürokratie. Manche Behörden bremsen Fachkräfte regelrecht aus. Ursula Mayer über den Fall eines Arztes aus Kolumbien.
Jorge Duque ist wütend. Der kolumbianische Arzt hat einen Arbeitsvertrag bei einer Klinik in Bad Schwalbach. Schon vor 3 Monaten hätte er dort zu arbeiten anfangen sollen, aber um seinen Beruf wirklich auszuüben, fehlte dem 56-Jährigen lange die sogenannte Approbation, die staatliche Zulassung. Duque war schon drauf und dran, in seine Heimat zurückzukehren.
Nach viel Leid und nach ich meine Rückkehr in mein Land geplant habe ich endlich meine Approbationsurkunde erhalten.
Nämlich vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege. Dort hatte der ausländische Arzt schon lange alle wichtigen Dokumente eingereicht, etwa sein kolumbianisches Arztdiplom samt Übersetzung. Dazu hatte er alle zusätzlichen Sprach- und Fachprüfungen bestanden und konnte mit Mainz einen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Trotzdem tat sich bei der Behörde in Frankfurt zunächst wochenlang nichts.
Nach etwa 300 unbeantworteten Anrufen plus E-Mails und Postbriefen bin ich hingegangen. Aber sie haben mich nicht ohne einen Termin hereinlassen.
Den hätte er allerdings nur telefonisch bekommen können. Wieder und wieder musste er seinen Arbeitgeber vertrösten. Der will sich zu dem Fall nicht äußern. Attila Wurgun kennt viele solcher Fälle. Er leitet die Frankfurter BRMI-Akademie für Heilberufe und berät medizinische und pharmazeutische Fachkräfte etwa aus Russland oder Pakistan, die in Hessen arbeiten wollen. Auch sie kämen bei der Behörde oft nicht durch und wenn sie doch mal jemand ans Telefon bekämen, würde der sich für sie oft gar nicht zuständig fühlen.
Wenn eine Ärztin oder ein Arzt aus dem Ausland kommt, kann es schon mal so 2 Jahre, 2,5 Jahre dauern, bis er oder sie tatsächlich alles abgeschlossen hat und dann als Ärztin oder als Arzt tätig sein darf.
Auf Nachfrage heißt es beim Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege, dass hier aktuell rund 1.100 Anträge offen seien. Bearbeiten würden diese Anträge normalerweise 6 Beschäftigte, aber so heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat:
Aktuell sind allerdings von diesen 6 Stellen 2 nicht besetzt, unter anderem, weil Kolleginnen und Kollegen in Rente gegangen sind.
Die Behörde versucht nach eigenen Angaben, die offenen Stellen so schnell wie möglich zu besetzen. Die Verzögerungen dort kritisiert auch die Landesärztekammer Hessen. Man habe daher das zuständige Ministerium für Soziales und Integration kontaktiert. Dort heißt es, der Aufbau der erst dieses Jahr gegründeten Behörde koste Kraft, aber langfristig wolle man die Arbeitsabläufe optimieren. Das wünscht sich auch der kolumbianische Arzt Jorge Duque, denn
Ersparnisse und meine Geduld waren schon erschöpft.
Er fühlt sich von der Behörde, wie er es selbst formuliert, misshandelt.
Behörden bremsen einen Arzt aus dem Ausland aus, der hier bei uns in Hessen arbeiten möchte. Ursula Meyer hat uns den Fall geschildert. Eingeschlagene Scheiben und Graffiti auf dem Fahrplan. Busse, Haltestellen, aber auch Bahnen leiden unter solchem Vandalismus. Das ist in ganz Hessen ein Problem. Zum einen für die Fahrgäste, die sich nicht mehr unterstellen können, weil das Wartehäuschen beschädigt ist. Und zum anderen auch für die Verkehrsunternehmen, denn es kostet eine Menge Geld, den Schaden wieder zu reparieren. In Frankfurt ist jetzt eine Plakataktion gestartet, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Und es sind weitere Maßnahmen geplant. Marie-Katharin Fromm berichtet.
Das Wort wütend steht in großen gelben Buchstaben auf einer Infotafel an einer Straßenbahnhaltestelle in Frankfurt-Schwanheim. Wütend ist die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF auf Leute, die Haltestellen wie diese mutwillig zerstören, sagt Sprecher Bernd Konrads.
Die Schäden sind pro Jahr um die 1 Million Euro und das ist schlicht 1 Million zu viel. Das sind vor allen Dingen Einrichtungen wie Scheiben, wie Vitrinen, wie Mülleimer, aber beispielsweise auch die Touchscreens von den Fahrscheinautomaten.
Mit Plakaten an den Haltestellen will die VGF auf dieses Problem aufmerksam machen und die Fahrgäste für das Thema sensibilisieren. Sie sollen Schäden melden, wenn sie etwas beobachten. Aktuell haben Unbekannte die Haltestelle Walter-Kolb-Siedlung in Preungesheim demoliert. Sie haben die Glasscheiben des Wartehäuschens und der Infovitrine eingeschlagen. Und auch in anderen Stadtteilen gibt es immer wieder Schäden, erzählen mir diese Fahrgäste.
Also ich komme jetzt von Niederrad und da ist auch oft Scheiben zerschlagen, wo man die Pläne nicht richtig einsehen kann.
Die haben Mülleimer angezündet. Dann kam auch die Polizei, hat gefragt, haben Sie was gesehen? Ich habe 2 Jungs gesehen mit Kapuzen.
Und nicht nur in Frankfurt gibt es diese Fälle. Der Verkehrsverbund für Nordhessen, der NVV, hat allein dieses Jahr 1000 Fälle von Vandalismus an Bushaltestellen und Bahnstationen gezählt. Auch hier haben es die Täter vor allem auf Glasscheiben abgesehen. Diese Fahrgäste in Kassel fühlen sich durch die Gewalt verunsichert und sind verärgert.
Ich nehme das durchaus wahr. Ich finde das unangenehm oder bedrohlich, je nachdem.
Kostet alles nur Geld, wir Steuerzahler dürfen zahlen, also ist unnötig.
Ich persönlich finde sowas sehr unnötig in dieser Gesellschaft.
Auch in Wiesbaden und in Darmstadt haben die Verkehrsbetriebe mit dem Vandalismusproblem zu kämpfen. In Darmstadt würde es vor allem an Wochenenden Schäden geben, sagt Lennart Sauerwald von der HEAG Mobilo.
Wenn Vandalismusschäden auftreten, beseitigen wir die natürlich. Teilweise haben wir Scheiben auch schon durch Plexiglasscheiben ersetzt, an den Haltestellen, Schildern beispielsweise. Das schützt aber natürlich nicht vor Vandalismus, auch die können natürlich zerstört werden.
Die VGF in Frankfurt will jetzt an mehr Stationen Kameras aufhängen, um abzuschrecken und Hinweise auf die Täter zu kriegen, wenn sie das nächste Mal zuschlagen.
Vandalismus im öffentlichen Nahverkehr. Die VGF in Frankfurt will jetzt dagegen vorgehen. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, so lautet die Vision von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das ist ein noch ziemlich weiter Weg. Aber ein hessisches Dorf macht uns vor, dass es gehen kann. Und zwar viel, viel schneller. Schon 2025 will Bracht im Landkreis Marburg-Biedenkopf klimaneutral sein. Wie genau das gehen soll, Lisa Muckelberg weiß es.
Bracht ist ein kleines, idyllisches Dorf direkt am Burgwald. Rund 800 Menschen leben hier. Es gibt eine Kirche, eine Grundschule, eine Kita und einen Sportplatz. Soweit so normal. Aber hier entsteht auch ein bundesweit einmaliges Projekt. Eine Nahwärmeanlage, betrieben durch Solarenergie. Der Bau hat gerade begonnen und in 2 Jahren soll die Anlage mindestens 180 Haushalte mit nachhaltiger Wärme versorgen. Und das haben sich die Bewohner von Bracht selbst überlegt. Vor 10 Jahren ging es mit den ersten Überlegungen los. Alles ehrenamtlich. So zum Beispiel Hermann Koch.
Ich habe mir gesagt, ich mache das für meine Enkel. Ich selber habe nichts mehr davon eigentlich. Ich kann es bezahlen. So. Aber die Enkel oder die Kinder wollen ja eine Zukunft haben. Und wenn wir nichts machen, wann dann?
Auch Peter Rambo aus Bracht freut sich, dass der Bau jetzt endlich losgeht.
In nicht mehr allzu langer Zeit wird dann die Wärme auch im Haus ankommen. Und dann kann die Ölheizung endlich abgeschaltet und für hoffentlich alle Zeiten aus dem Keller verschwinden. Ja.
Für das Klima ist das super, denn die Solaranlage spart 98% CO2 im Wärmebereich ein. Und so funktioniert die Idee aus Bracht. Solarkollektoren sammeln Sonnenstrahlen und heizen so einen riesigen Wasserspeicher auf ungefähr 90 Grad Celsius. Über gut isolierte Leitungen kommt dann das warme Wasser in die angeschlossenen Häuser, auch im Winter. Das Leuchtturmprojekt wird auch von der Uni Kassel begleitet. Klaus Fayen ist Professor für Solartechnik.
Für solche wirklich revolutionären, weitreichenden Ideen braucht es oft Ehrenamtler, die das aufgreifen, die das vorantreiben, die da den Mut aufbringen, das tatsächlich zu machen als Pioniere, denen andere folgen können. Und es gibt bereits weitere Kommunen, die sich tatsächlich dafür interessieren.
Dabei ist der Aufwand nicht zu unterschätzen. Vor allem die Bürokratie machte den Ehrenamtlichen in den 10 Jahren zu schaffen. Auch die Kosten sind nicht ohne. 16,5 Millionen Euro kostet das Großprojekt. In 2 Jahren soll es dann soweit sein. Die Anlage soll laufen und die Häuser dran angeschlossen sein. Und dann wird in Bracht schon 2025 so nachhaltig geheizt, wie es eigentlich erst für 2045 vorgesehen ist.
Bracht, eine Gemeinde in Mittelhessen, ist Vorreiter in Sachen Klimaneutralität. Lisa Muckelberg hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weiteres aus Hessen finden Sie immer auch auf hessenschau.de.